die Konsequenzen des Glaubens, was es kostet, Jesus nachzufolgen. Sadhu Sundar Singh, der dieses Lied geschrieben hat, ich bin entschieden zu folgen Jesus, der wurde enterbt. Er war ein Sikh, sein Vater hat gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und er ist in den Berge von Himalaya gegangen und hat gesagt, ich lebe mit Gott allein. Und dort ist das Lied entstanden, in dieser Krisenzeit. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Konsequenzen des Glaubens. Viele Leute denken, wenn ich Jesus nachfolge, oh, das ist Herrlichkeit. Nein, da muss man auch einen Preis bezahlen, es kostet was. Jesus sagt, wer meinen, mir nachfolgen will, wer das Reich Gottes haben möchte, der muss alles verlassen, alles hinter sich lassen und nach vorne schauen. So, nur das nebenbei, ich werde auf die Konsequenzen noch zu sprechen kommen. Aber zuerst einmal herzlich eingeladen für Freitag, da wird das Thema sein, Gott hält uns zusammen. Wenn Gott dich und mich nicht halten würde, wir wären nicht mehr auf dem Weg, wir wären nicht mehr am Leben, wir wären nicht mehr das, was wir sind oder was wir geworden sind durch die Gnade Gottes. Es ist Gnade Gottes, Gott hält mich fest in seiner Hand. Diese Hand, die das Universum hält, die hält auch dich und mich, praise Gott. Das Thema wird also sein, Gott hält uns zusammen, auch als Gemeinde, als Familie. Weißt du, viele Menschen sind kaputt an der Psyche, die sind durcheinander. Weißt du, schizophren. Das eine will, der Geist will das, der Körper will das, oder die zwei Seelen, die in mir sind, wollen das, was anderes, und so bin ich zerrissen. Aber Gott hält mich zusammen, dass ich immer noch auf dem Weg bleibe, dass ich immer noch gesund bleibe, dass ich immer noch normal bleibe. Samstag wird das Thema sein, Gott vergoldet unser Leben. Du glaubst gar nicht, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, wie schön du da wirst, wie angenehm du wirst. Du riechst ganz anders, du hörst dich ganz anders an, deine Stimme ist anders, deine Gefühle sind anders, du empfindest die Welt, das Leben total anders. Also Gott vergoldet unser Leben. Und am Sonntag, so Gott will und wir leben, Gott hat uns noch viel zu geben, oder Gott hat uns noch was zu geben. Glaub nicht, dass wir fertig sind, dass wir vollkommen sind, dass wir vollendet sind. Da ist noch so viel Land einzunehmen. Ruhe dich nicht aus und sag, ich bin getauft, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist, ich habe meine Sündenvergebung, Lob und Dank, das reicht mir aus. Nein, Gott hat noch viel mehr zu geben. Deshalb auch die Predigt von heute, die Konsequenzen. Da ist noch so viel da. Du bist erlöst zu einem ganz bestimmten Zweck. Nicht nur auf der Kirchenbank zu sitzen, nicht nur Gottesdienst absolvieren, du bist berufen, um Gott zu verherrlichen. Halleluja. Dann möchte ich noch hinweisen, am Donnerstag, den 29. Mai, wird das Himmelfahrtsgottesdienst. Wir werden über die Himmelfahrt sprechen, aber und dabei werden wir auch noch einen Taufgottesdienst abhalten. Ich lade euch jetzt schon ganz herzlich ein zu diesem speziellen Gottesdienst. Es wird langer Gottesdienst, es wird guter Gottesdienst werden. Menschen gehen runter und dann gehen sie gleich rauf zum Vater im Himmel. Praise Gott. Weißt du, das ist das Schönste. Das Schönste wäre für mich, wenn ich dich taufe, während des Taufens, bist du plötzlich weg, entrückt beim Vater im Himmel. Das wäre das Allerherrlichste. Also ich mache dir Mut, wenn du noch nicht getauft bist, mach dir Gedanken darüber. Taufe ist untertauchen, begraben werden, nicht nur besprengelt werden, nass werden ein bisschen. Nein, das ist Sterben. Wir sind mit Christus gekreuzigt, begraben und wir stehen auf durch den Glauben. Und das alles, was hier innen drin passiert ist, das wird nur noch so symbolisch nachvollzogen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das wird also besiegelt. Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Dann brauchst du nachher nicht mehr an deine Vergangenheit denken, was früher war. Deine Vergangenheit ist passé. Das ist Taufe. Die Konsequenzen des Glaubens, das nur jetzt nebenbei. Hier als Überschrift für meine Botschaft. Gott erwartet etwas von dir, wenn du dich bekehrst. Und du darfst von Gott was erwarten. Beide Seiten, also ergänzen sich. Konsequenzen, das sind Ergebnisse des Glaubens. Das ist das Ziel des Glaubens. Und auf das steuern wir zu. Erlöst für einen ganz bestimmten Zweck. Du musst also die Konsequenzen deiner Bekehrung erkennen. Weißt du, das ist mehr als nur Sündenvergebung. Oh, meine Schuld ist vergeben. Nein, du bist befreit, damit du als freier Mensch lebst, damit du als freier Mensch agierst. Der Zweck deiner Erlösung ist, dass Jesus in deinem Leben Gestalt bekommt. Das ist die Konsequenz, dass er mehr und mehr sich in deinem Leben durchsetzt, dass am Schluss du nicht mehr wie Johannes Matthäus aussiehst, sondern dass du dann aussiehst wie Jesus. Und nicht wie du, sondern wenn du im Spiegel guckst, dass du Jesus in dir erkennst. Das ist das Schönste, das ist die Konsequenz des Glaubens, dass du Jesus in dir erkennst. Wir sollen verwandelt werden in das Bild seines Sohnes, also Jesus. Gott interessiert sich nicht an deinem Gesicht, Gott will Jesus in dir sehen. Nur nebenbei. Deine Entscheidung für Jesus, ich bin entschieden zu folgen Jesus, hat Auswirkungen für dein Alltag. Da ist nichts mehr das Gleiche. Du lebst anders, du denkst anders, du handelst anders, du redest anders, du rechnest anders. Dein Alltag wird geprägt, deine Gewohnheiten sind anders. Die Konsequenzen des Glaubens, der Bekehrung, deine Gewohnheit. Du rauchst nicht mehr, du saufst nicht mehr, du hurst nicht mehr, du machst nichts mehr Negatives, du frisst nicht mehr. Verstehst? Weißt du, du isst und du weißt, wo deine Grenze ist. Das ist die Konsequenz. Du weißt, was wichtig ist und was unwichtig ist. Hauptsache und Nebensache. Deine Entscheidung für Jesus bestimmt dein Verhalten. Das sind Konsequenzen des Glaubens. Dann weißt du, wie du dich anderen Menschen gegenüber verhältst. Denn jeder Mensch, der über diesen Planeten Erde geht, ist eine Schöpfung Gottes. Ein Ebenbild Gottes. Und das musst du respektieren. Das ist ein halber Gott, der hier auf der Erde spaziert. Jeder Mensch, gläubig oder nicht gläubig, spielt jetzt mal keine Rolle. Deshalb sagt die Bibel, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und so weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Warum? Weil der Nächste ein Ableger Gottes ist. Dein Nächster ist ein Ableger Gottes. Denk nur darüber nach. So dein Verhalten den anderen gegenüber. Deine Entscheidung für Jesus hat eine Auswirkung auf deine Umgebung. Dass du sogar die Tiere anders behandelst. Der Mensch, der an Gott glaubt, quält nicht die Tiere. Der Mensch, der an Gott glaubt, der weiß, wie er sich mit der Schöpfung, wie er mit der Schöpfung umgeht. Denn die Schöpfung ist eine Gabe. Wir sind von Gott verpflichtet, für die Schöpfung zu sorgen. Gott hat dem Adam und der Eva gesagt, und du sollst den Garten bebauen, bepflanzen, pflegen und hegen. Das ist dein Auftrag, Adam und Eva. Und das dürfen wir nicht vernachlässigen. Deine Entscheidung prägt die Beziehung zu deinen Mitmenschen, deinen Partner, deine Kinder, deine Familie. Deine Bekehrung ist die Wende deines Lebens. Und da geht es total in eine ganz andere Richtung, nicht mehr wie früher. Die Konsequenzen des Glaubens. Ich will heute dir die Wahrheit sagen, denn viele Leute hören nicht die Wahrheit und wissen nicht, was die Wahrheit ist. Aber die Wahrheit ist, was uns wirklich frei macht. In dem Propheten Haggai im Alten Testament, in Kapitel 2, Vers 18, da heißt es jetzt, und pass auf, Haggai 2, Vers 18, nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag an und fernerhin, von dem 24. Tag des 9. Monats, das ist also für die Juden der Anfang, wo der Tempel gebaut wurde, wo das der Tag, an dem der Tempel des Herrn gegründet ist, achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Feinstock und Feigenbaum und Granatbaum und Ölbaum und so weiter noch nicht tragen. Von diesem Tag an will ich Segen geben. Weißt du, die Konsequenz des Glaubens ist, dass du von dem Tag, wo du dich für Jesus Christus entschieden hast, unter dem Segen Gottes stehst. Du hast Gnade vor Gott bekommen. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz, du bist nicht mehr verflucht. Du bist total anders. Vers 16, wenn ich hier lese und anschaue zuerst, wenn einer zum Korn kaufen kam, der 20 Maß Korn haben wollte, der kam nicht einmal 10. Oder dann später der eine kam zur Kälte und wollte 50 Eimer schöpfen und er hatte kaum 20 gehabt. Also bisher war dein Leben sehr mager, sehr dürftig, sehr schwach, sehr armselig. Und jetzt von dem Tag, wo du mit Jesus lebst, du hast Anfechtung, ich sage frei weg, du hast Anfechtung, aber du lebst aus einer bestimmten Fülle von die Freude am Herrn ist. Da nicht nur 20 Eimer, sondern gleich 50 Eimer schöpfst du an Wein und Most oder was das auch immer ist. Es gibt einen Zustand vor der Bekehrung und einen Zustand nach der Bekehrung. Wenn das nicht ist, dann stimmt was bei dir nicht. Dann soll es dich nochmals bekehren. Und vielleicht nochmals 10-mal, bis es endlich kapierst, dass es eine Wende ist. Eine Revolution in deinem Inneren, das nicht mehr das Gleiche ist. Wenn sich einer bekehrt, da darf nicht mehr alles beim Alten bleiben, genau im gleichen Trott weitermachen. Nein, du bist anders. Es ist ein Stichtag von dem Tag, diesem 24. Tag des 9. Monats. Das ist so wie dein Geburtstag. Da bist du jetzt auf diesem Planeten Erde und nicht mehr in eine schöne Hülle im Mutterbauch. Nein, du bist jetzt hier, jetzt musst jetzt hier dein Leben durchsetzen. Und jetzt beginnt der Kampf des Glaubens. Manche Leute sagen ja, früher, da war alles viel schöner, da bin ich versorgt worden, habe ich keine Gedanken gemacht. Du warst im Bauch der Mutter, aber jetzt bist du geboren. Oder wie ein Hochzeitstag. Verstehst du, da ist nichts mehr das Gleiche. Da ist die Mark oder die Euro nur noch 50 Cent wert. Verstehst du, da musst du ein paar Mal umdrehen. Oder dein Todestag. Verstehst du, du bist beerdigt, du bist nicht mehr da. Das ist ein Stichtag. Von da an ist das total anders. Nach diesen Tagen ist alles anders als bisher, ist ein neuer Lebensabschnitt. Eigentlich, was ist ein Hochzeitstag? Verstehst du es? Zwei Leute heiraten, aber von dem Augenblick hast du Verantwortung, bist verpflichtet oder umgekehrt, was auch alles ist. Du hast neue Aufgaben, neue Verantwortung, neue Ziele, neue Ideen, neue Gedanken, bist nicht mehr für dich selbst da. Du bist immer noch die gleiche Person. Ob du geboren wirst, ob du heiratest oder ob du stirbst. Du bist immer die gleiche Person, aber es ist ein Stichtag in deinem Leben. Du bist in einem anderen Zustand. Du lebst nach neuen Verhältnissen, die Konsequenzen des Glaubens. Ich will dir zeigen, was das alles bedeutet. Du wirst Christ, da bist du plötzlich nicht mehr in derselben Klasse, du bist jetzt in einer anderen Klasse, in einer anderen Gruppe, in einem anderen Personenkreis jetzt. Du lebst jetzt in ganz anderen Beziehungen, das hat Konsequenzen. Und Jesus sucht Menschen, die bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, die nicht nur flirten und nicht nur spielen, sondern die wirklich sagen, ich möchte das sein, wozu ich bestimmt berufen bin, was der Zweck meines Lebens ist, die nicht ausweichen, nicht fliehen, wenn es kritisch wird oder schwierig wird, die trotzdem dann weitermachen. Und genau das ist es. Wir müssen weitermachen, da wo wir jetzt sind. Wenn ich geboren bin, muss ich als Mensch weitermachen, muss ich kämpfen, muss ich mich durchsetzen, muss ich mich behaupten, muss ich lernen. Das hat Konsequenzen auf dieser Welt. Da muss ich jetzt so viel entdecken, jetzt muss ich auf meine eigenen Füße stehen. Kann nicht sagen, Mami, mach das. Und an Bauch da anklopfen und sagen, Mami. Oder an der Nabelschnur ziehen. Jetzt brauche ich wieder irgendetwas. Nein, jetzt habe ich Verantwortung für mich selbst. Jesus sucht Menschen, die vom Kurs nicht abweichen, wenn es schwierig wird. Die einfach wie ein Linienschiff, die fahren, ob Wind da ist oder kein Wind ist, Wellen da sind oder keine Wellen da sind, die einfach die weitermachen, die bereit sind, auch gegen den Zeitgeist anzugehen. Und wir leben in der Endzeit, ihr Lieben. Und wir müssen ganz entschieden gegen den ganzen Zeitgeist, was heute Land auf Land abgeschieht, und stellen und sagen, so nicht, danke. Wir müssen Nein sagen und wir müssen lernen zu ignorieren Dinge. Und nicht alles mitmachen und uns nicht überall da einbeziehen lassen und uns verwickeln lassen. Der Teufel möchte uns so gerne um den Finger zu wickeln. Ich muss sagen, nein, ich mache das, was ich machen will und ich mache nicht, was ihr wollt. Ich bin dazu geboren, als ein Individuum zu sein und Nein zu sagen. Und du musst mehr Nein sagen als Ja in deinem Leben. Jesus sucht Menschen, die weitermachen. Selbst wenn es Unglücksschläge, Schicksalsschläge da sind, Krankheit und so weiter in deinem Leben eintritt. Wenn es nichts mehr läuft, weitermachen. Wenn alles zusammenbricht, dann schreibst du dies und alles abbrennt und alles in den Boden versinkt. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund, ich will meinen Gott loben. Fertig. Sich nicht unterkriegen lassen von der Stimmung. Geschwister, wir müssen lernen, und das hat Konsequenzen, der Glaube hat Konsequenzen. Wir sind nicht mehr Stimmungsmenschen. Wir bestimmen das Leben und nicht nur die Stimmung, die draußen sich so auf uns eindringt. Wir müssen gegen den ganzen Zeitgeist angehen und weißt du, auch im Stürmen und in Krisen Gott vertrauen. Glaube hat Konsequenzen, auch wenn du gar nichts fühlst. Es gibt viele Christen, die sagen, ich fühle nichts von Gott. Du bist nicht ein Gefühlsmensch mehr. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du ohne Gefühle. Die Gefühle werden vom Heiligen Geist bestimmt. Er bestimmt, dass deine Gefühle, die Stimmung in deinem Leben, wie es ist. Sonst könntest du Drogen nehmen. Jesus sucht Menschen, die im Glauben stehen und nicht auf dem Schauen gucken, die nicht alles gleich auf die leichte Schulter nehmen oder gleich sich verletzt fühlen, im falschen Hals die Dinge kriegen. Du musst lernen zu stehen. Zu stehen mit beiden Beinen in dieser Welt. Jesus sucht Menschen, die mit der Gnade nicht spielen oder sich vergnügen nach, ja, ich möchte ein paar selige Stunden, oh happy day, oh seliger Tag, verstehst du, das ist schön. Aber weißt du, das ist kein Dauerzustand. Du hast schöne Augenblicke mit Jesus. Du hast gute und wunderbare Stunden mit Jesus. Aber du hast auch manchmal ganz dunkle Stunden, ganz trübe Stunden. Der Mensch, der sich bekehrt, macht Schluss mit seiner Vergangenheit, macht Punkt hinter seiner Geschichte. Ein Schlussstrich, das hat Konsequenzen. Nicht mehr wir eins, sondern wir sind jetzt eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Die Taufe, und das habe ich ermutige, wer nicht getauft ist, sollte so schnell wie möglich ins Wasser springen. Ja, ich würde nicht lange warten. Wenn schon, dann schon alles, verstehst du, nur bekehrt und dann noch mit der Gnade spielen, noch ein bisschen mehr mit dem Heiligen. Nein, wenn schon, ich möchte alles oder nichts. Wir sollten radikal werden, wieder im Geist und im Glauben. Das hat Konsequenzen. Entweder oder. Jesus sagt, die Lauen, die spielen, so abwägen. Ich muss noch mehr überlegen. Die Oma fragen im Grab. Verstehst du? Oder was weiß ich, die Tante da irgendwo in Bayern. Nein, frag dein Herz. Und dein Herz sagt, tu alles, was er dir sagt. Die Taufe ist also ein Abschluss der Bekehrung. Und dann musst du nachher nicht mehr an die Dämonen, an die Flüche, an die Vergangenheit, an deine Geschichte, an deine Ahnen, was deine Eltern mal waren, musst nicht mehr denken, das ist abgeschlossen. Aus, Amen, vorbei. Mit der Taufe stirbt für dich die ganze Welt. Deine Welt, was bisher war. Der ganze Stress ist vorbei. Du hast keine Interesse mehr an der Welt und die Welt hat kein Interesse an dir. Genau das ist es. Du bist ein Ausländer plötzlich hier auf diesem Planeten Erde. Ein Außerirdischer. Ja, du gehörst dem Himmel. Dein Bürgertum, deine Heimat ist dort in der Höhe. Jenseits vom Eden. Weißt du, die Welt kann dir nichts mehr bieten. Die kann noch so attraktiv sein. Naja, was ist das für ein paar Minuten? Das Glück dieser Welt? Nur für ein paar Minuten. In der Taufe überlässt sich der Mensch Gott. Und das ist diese offizielle Lebensübergabe. Wenn sie Menschen für Jesus entscheiden, strecken sie nur die Hand. Aber wenn sie sich taufen lassen, die werden begraben. Und ein Tod hat nichts mehr zu melden. Und die stehen auf als neue Menschen. Und das hat Konsequenzen, als neuer Mensch zu leben. In der Auferstehung, in der Auferstehungskraft. Hier beginnt erst das Wirken Gottes. Aber leider Gottes, es sind viele Christen wasserscheu. Die würden für Gott durchs Feuer gehen. Die würden alles für Gott tun, aber die haben Angst vorm Wasser. Weil sie wissen, hier muss der alte Mensch begraben werden. Und alles, was auf dieser Welt entstand, kommt aus dem Wasser. Denk nur an das Leben. Gott schuf Himmel und Erde und das Wasser. Und die Israeliten kamen durch das Rote Meer. Die Sintflut, Noah ist gerettet durch das Wasser. Das Wasser ist ein Symbol, weil es so viel auf der Welt gibt. Wir müssen, das unbändige Element Wasser muss verwandelt werden in Wein. Das hat Konsequenzen. Es schmeckt ganz anders als bisher. So. Viele haben Angst vor der Taufe, weil sie wissen ganz genau, das ist ein Politikum. Das hat Konsequenzen. Die Taufe ist in unserem Leben, liebe Leute, ein großer Wendepunkt. Auch wenn du gar nicht groß das siehst und feststellst, du bist eingetragen im Buch des Lebens. Vorher dachte man, wie Haggai Kapitel 2, Vers 17, man hat sich das alles erarbeitet. Ich habe das geleistet. Aber jetzt, nach der Taufe, praktisch, wo du aus dem Wasser rauskommst, lebst du von der Gnade Gottes. Das ist alles geschenkt, was du hast. Der unerlöste Mensch arbeitet sich bis zum Schweiße, bis Blut und Wasser. Er schwitzt, arbeitet im Schweiß seines Angesichts. Er bringt nur 10 Mass anstatt 50 Mass, Most. Verstehst? Er bringt nichts zustande, er bringt was zustande, aber nicht das, was er will. Ich kann mich anstrengen und gut sein und anständig sein und brav sein, solange mich niemand ärgert. Aber sobald mich jemand ärgert, explodiere ich. Aber wenn du gestorben bist, mit Christus begraben bist, dann hilft der Heilige Geist dir, den inneren Schweinehund zu überwinden. Das fleischliche Leben ist eine Plagerei. Habakuk Kapitel 2, Vers 18. Ich plagte mich, sagt der Prophet. Ich plagte mich. Weißt du, ich habe eines festgestellt. Nach der Taufe wirst du von Gott getragen. Jetzt musst du dich plagen. Dich durchboxen, Ellenbogen benutzen. Dich strampeln. Und sonst, nach der Taufe, Jesus sagt, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, Johannes 3. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du diese Geburt aus Wasser und dem Heiligen Geist, dem Zeugnis des Heiligen Geistes nicht erlebt hast, dann weißt du nichts vom Reich Gottes. Dann ratest du, dann machst du deine eigene Meinung zurecht. Wir kommen erst weiter, wenn Gott uns hilft, wenn Gott unser Partner und unser Freund ist, unser Vertragspartner, ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Aber da bist du noch lange nicht fertig. Du hast nur den Vertrag. Jetzt geht es um die Erfüllung des Vertrages. Weißt du, du kannst einen Mietvertrag abschließen, aber du wohnst noch lange nicht in der Wohnung. Du musst erst mal einziehen oder die alten Mieter müssen ausziehen. Und dann musst du die neue Wohnung einnehmen. Und vielleicht noch, womöglich noch die Wohnung renovieren. Genau das ist, was im christlichen Leben auch passiert. Die Konsequenz der Erlösung des Glaubens. Wie gesagt, die Taufe ist der Wendepunkt, der Vertrag, und jetzt beginnt die Hausarbeit, diese Hausaufgaben. Solange Gott uns nicht hilft, kann uns niemand helfen. Solange wir nicht Freunde Gottes sind, solange wir nicht Partner Gottes sind, wenn Gott uns hilft, dann brauchen wir die Hilfe der Menschen nicht. Dann klappt das auch so. Vorher, ich mühte mich ab, ich plagte mich ab, sagt der Prophet Haggai, und jetzt, es läuft. Und es läuft so, wie es laufen soll, wie Gott es will, dass es läuft. Anders als du planst. Da kriegst du Einsicht. Das ist eine Konsequenz der Bekehrung. Plötzlich siehst du Dinge, die du vorher gar nicht gesehen hast. Weißt du, wenn du mal ernst mit Gott machst, dann gehen deine Augen auf. Dann siehst du Dinge, die du vorher nicht gesehen hast, hörst Dinge, die du vorher nicht gehört hast, fühlst Dinge, die du vorher nicht gefühlt hast, und du wunderst dich, sag mal, mit mir stimmt was nicht. Warum? Du bist nicht mehr der Mensch, der blind und taub und lahm durch das Leben sich kämpft. Du bekommst Einsicht, du kommst weiter, du merkst, bei mir verändert sich was. Ich werde nie vergessen, jemand kam zu mir und sagt, also zu der Person, Tante, du rauchst nicht mehr, was stimmt, mit dir stimmt was nicht. Merkt so das kleine Kind, Tante, du rauchst nicht mehr. Niemand hat es für ihr wahrscheinlich gesagt, aber weißt du, plötzlich merken deine Umgebung, mit dir stimmt was nicht, du bist nicht mehr der Alte oder die Alte. Einsicht, warum du dich bekehrt hast, was die Folgen der Sache sind. Du brauchst diese Dinge nicht. Was die Welt, die so vorher verlockend war, was so der Geschmack stirbt sogar. Der böse, bittere Todesgeschmack stirbt in dir. Ich schwöre da nicht. Ich habe Menschen kennengelernt. Ich werde nie vergessen, es hat sich in einer Zeltmission sich ein Besoffener bekehrt. Der kam als besoffen in den Gottesdienst und kommt nach vorne. Er denkt da und torkelt nach vorne. Und wir beten mit ihm und plötzlich wird er hell nüchtern. Mit einem Schlag, wenn der Heilige Geist die Kontrolle über dein Leben übernimmt, wirst du hell nüchtern. Diese ganzen Alkoholdämonen fahren aus. Die Konsequenzen des Glaubens. Wir sind erlöst, um die Welt Gottes zu gestalten jetzt und das Reich Gottes zu bauen. Und zwar nicht irgendwie Gemeinde und Kirche zu bauen, sondern Reich Gottes in uns. Bei den meisten Leuten, die wollen das Reich Gottes draußen bauen, die wollen aufs Missionsfeld gleich gehen, auf die Bibelschule gehen oder sonst noch was, große Gemeinden bauen. Nein, Reich Gottes ist inwendig in uns. Und da beginnt das Reich Gottes zu wachsen. Der Heilige Geist öffnet die Dinge, dass wir Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben, die wir sogar übersehen haben. Die Dinge waren schon immer da, aber die haben wir übersehen, ignoriert. Plötzlich merken wir von selbst, woher all das Negative kommt, was die Ursache und die Wirkung ist. Und wir finden selbst schnell heraus, wie wir das Ding abstellen müssen. Wir werden ein paar Mal aufstehen und hinfallen, aber wir finden den Knopf zu stoppen, die Sache. Das ist erst, wenn du eine ganze Sache mit Gott machst, die Konsequenz des Glaubens. Plötzlich merken wir, was Gott will von uns. Das muss dir niemand sagen. Dir muss niemand erklären, mach das, mach das, mach das in deinem Leben. Wenn du dich richtig bekehrst und der Heilige Geist die Kontrolle über dein Leben übernimmt und du wirklich aus Wasser und Geist geboren bist, dann muss dir niemand sagen, machen Sie das und machen Sie das. Denk an Zachäus. Als Jesus in sein Haus einkehrte, plötzlich, so ich jemand betrogen habe, gebe ich vierfach zurück und den Armen gebe ich die Hälfte meines Vermögens und jetzt lebe ich anständig. Du siehst, wenn Gott, Jesus in unser Leben hineinkommt, kommt alles von selbst. Da muss auch der Prediger gar nicht groß sagen, du brauchst die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Aber du hörst plötzlich, selbst wenn der Prediger ganz was anderes predigt, du hörst die Wahrheit, was dein Problem ist. Das ist so, dieses Rema. Du hörst zwischen den Worten, zwischen den Zeilen. Plötzlich sehen wir, in allem ein Fingerzeig Gottes und wir verschieben die Schuld nicht mehr. Sagen, ja, ich will das bei mir verändern, ich will das tun. Denn weißt du, dann schimpfst du nicht auf die Verwandten, auf deine Vorfahren, auf deine Ahnen oder auf das Wetter oder auf andere Menschen. Plötzlich sagst du, ich bin der Mann, so viel es an mir liegt. Ich will mich verändern. Dann sehen wir die Dinge, wie Gott sie sieht, aus der Perspektive Gottes. Und das ist die Konsequenz des Glaubens. Jetzt kümmert man sich nicht mehr um die anderen. Dann plötzlich merkst du, Mann, oh Mann, was bei mir los ist. dann willst du dich nicht mehr um die anderen kümmern, hast gar keine Lust mehr, ist auch gar nicht nötig. Zuerst kehrst du vor deinem eigenen Haus und räumst bei dir zu Hause auf und entmistest deine Stube, weil du merkst, das ist furchtbar, was bei mir los ist. Das ist nämlich die Konsequenz des Glaubens. Wenn du dich bekehrst, nicht um das Reich Gottes kümmerst, dann sagt der Herr im 9. Monat, am 24. Tag, Habakuk 2, Vers 19, Israeliten, ihr werdet merken, von dem Augenblick, wo Gott sein Reich in euch anfängt zu bauen und ihr willig seid, Gottes Haus zu bauen, wo ihr euch entscheidet, ich will, was wir Gott tun, mich um Gottes Sache kümmern. Ich will meine Pflicht erfüllen, so viel es an mir liegt. Dann wirst du merken plötzlich, Gott tut auch das Seine. Viele Leute denken, oh, der liebe Gott muss das und das und das in meinem Leben bewirken. Vergiss es, der macht es nicht. Zuerst musst du den Anfang machen. Du musst eine Entscheidung treffen, du musst willig sein. Mit dem Willen steht und fällt alles. Der Heilige Geist hat die Leute damals willig gemacht, oder der Geist Gottes machte sie willig, Habakuk Kapitel 2, dass sie einmütig an das Werk Gottes herankamen und dann taten sie das Werk Gottes. Da profilierte sich nicht jeder selbst und dachte, Hauptsache ich komme groß raus. Nein, jeder tat das, was er konnte, zur Ehre Gottes. Niemand suchte seine Vorteile. Und bald sah Jerusalem ganz anders aus. Wir müssen sehen, Jerusalem war in Schutt und Asche vom Nebukadnezar gelegt worden. Und plötzlich wusste jeder seinen Platz, wo er hingehört, was seine Aufgabe ist. Niemand musste dirigieren, machen Sie das und machen Sie das, machen Sie das. Da brauchst du niemanden, der dich kontrolliert und kommandiert. Und Gott bekannte sich zu diesem geistgewirkten, einmütigen Arbeit, gegen die, mit der Einmütigkeit, wo sie da standen. Die waren einmütig und Gott segnete die Einmütigkeit. Wir sind so zerrissen in uns selber. Bevor wir sagen, die Gemeinde muss eins sein oder die Familie sollte eins sein, die Konsequenz des Glaubens ist, werde du mal eins mit dir selber. Dass dein Geist was anders, oder vielfach will dein Geist was anders, als was deine Seele will und was dein Körper will. Wo diese drei eins werden, Seele, Geist und Leib, da werden Wunder geschehen. Bring Übereinstimmung in deinem Leben. Und das ist Konsequenz des Glaubens, dass du in deiner Seele Übereinstimmung bringst. In deinem Geist, deinem Körper. So, und dann, wenn da die Dinge stimmen, plötzlich stimmt es auch in deiner Umgebung. Da merken die, die nicht stimmen, mit denen stimmt was nicht. Verstehst du? Plötzlich merken die, weil es bei dir stimmt, merken die, mit mir stimmt was nicht. Da werden sie komische Gefühle in deiner Umgebung bekommen. Diese Misstöne kommen dann bei ihnen raus, ohne dass du was sagst. Da musst du nicht predigen, Zeugnis abgeben und von Jesus groß erzählen. Lebe anständig und dann wird deine Umgebung merken, was da los ist. Du und dein Haus, ihr werdet gerettet, wenn du richtig glaubst. Die meisten glauben nicht richtig. Darum bekehren sich auch ihre Häuser nicht. Sei du konsequent in dem, was du tun solltest für dich. Ich möchte die Wahrheit dir sagen. Wir sprechen über die Konsequenz des Glaubens, nicht irgendwie über Begeisterung für irgendeinen Gott, eine Kirche, eine Religion, eine Sache, eine Idee, eine Ideologie. Nein, sei konsequent. Gott dient man mit einem freudigen Geist. Herr, ich liebe dich. Herr, ich liebe dich. Und sie dienten mit Freudigkeit, vom Geist Gottes gewirkt. Und sie brachten Opfer nicht gezwungenerweise, sondern jeder gab freiwillig, was er konnte. Man dient Gott nicht durch Muss. Beim Kommunismus, Sozialismus, Faschismus, Katholizismus und bei den ganzen Ismen, da musst du was tun. Nein, bei Gott dient man freiwillig. Da fragt man, Herr, was kann ich tun? Der Heilige Geist machte sie willig. Da musste man sie nicht lang überreden und beknien. Könnten sie das machen? Wollen sie das machen? Sollten sie machen? Nein, der Heilige Geist macht willig. Die Konsequenz des Glaubens ist, dass man plötzlich Freudigkeit hat, Dinge zu tun, von denen man vorher weggelaufen ist, die man verweigert hat und abgelehnt hat. Ihre Willigkeit genügte Gott schon, Haggai Kapitel 2, Vers 20. Und dann sagte Gott, ich will euch segnen, noch bevor das Geringste getan wird. Eure Willigkeit. Das Problem der Menschen heute ist, sie haben keinen Willen. Die wollen alles oder nichts. Entweder haben sie zu viele Ziele oder gar keine Ziele. Die Willigkeit. Die Willigkeit ist der Beweis für Gott gewesen, sie zu segnen, ihnen beizustehen, ihnen zu helfen, sie zu heilen womöglich auch, sie zu befreien. Die Willigkeit. Echte Bekehrung hat auch für Gott Konsequenzen. Nicht nur für dich, auch für Gott. Er erweist sich gegenüber seinem Wort treu, dass er sagt, ich löse mein Wort ein, weil der sein Wort eingelöst hat. Weil der zu seinem Wort steht, stehe ich auch zu meinem Wort. Von diesem Tag an, sagt hier der Herr, von dem Tag, wo du vor Gott ernst machst, eine ganze Sache mit ihm machst, egal was von dir verlangt wird, was du spürst, dass Gott von dir will, wenn du eine ganze Sache machst, dann wird der Herr anfangen, dich zu segnen. Wenn du von dem Tag, wo du anfängst, Gott den Zehnten zu geben, nur als Beispiel, es geht mir nicht heute Nachmittag ums Geld, sondern es geht mir um den Gehorsam. Sobald du dich entscheidest, ich will Gott gehorchen, ich verstehe nicht alles, muss auch nicht alles verstehen, wir wissen nicht alle Zusammenhänge, weil Gott ist viel größer und das Universum ist viel größer, du wirst es nie begreifen können, aber ich will, weil es sein Wort so sagt, ich will das tun, was sein Wort mir befiehlt. Ein Soldat bekommt Befehle von oben, der diskutiert nicht über die Befehle, der führt die Befehle aus. Das ist die Konsequenz des Glaubens. Der führt die Befehle aus, widerspricht nicht, will keine Kommentare haben, geh, dann geht er, komm, dann kommt er, lass es, dann lässt er, schießt, dann schießt er. Nur als Beispiel. Und genau das ist, was Gott von uns will, gehorsam. Du musst nicht alles verstehen, warum, wieso und weshalb. Eine echte Bekehrung ist der Wendepunkt. Das Alte ist vorbei, etwas Neues bricht an. Plötzlich merkst du an deinen Früchten, du, bei mir verändert sich was. Da ist was mit mir los. Mit mir passiert was. Und der Erste der Veränderung merkt, das bist du selber. Der Erste bist du selbst, der Veränderung merkt. Du, ich muss das Ding nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr aufregen, so wie ich das früher gemacht habe. Ich muss nicht mehr zornig werden, wie ich vorher war. Die Folgen des Glaubens ist, dass irgendetwas sich einstellt, irgendwelche Ereignisse passieren, wo ich über mir selber staune. Was ist das? Verstehst du, jeden Tag was Neues? Das ist Manna. Was ist das? Die Auswirkungen der Gegenwart Gottes. Die kleinen Früchtlein schon, da braut sich was zusammen in meinem Leben, da entsteht was in meinem Leben. Es gibt die Nachwirkungen des Glaubens dann. In Johannes Kapitel 1, Vers 5. Da heißt es vom Johannes dem Täufer, das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat es nicht begriffen, weil es verschlossen war, verbohrt war, verstockt war. Es geht um die Juden damals. Es trat auf, der Gott, den Gott gesandt hat, er hieß Johannes. Er sollte Zeuge sein für das Licht, aber und darauf hinweisen, damit die Menschen erkennen und annehmen, wenn Jesus jetzt kommt, der Wegbereiter. Aber sie haben es nicht erkannt. Ihre Augen wurden gehalten. Wir sollen Zeugen Jesus sein. Sollen wir auch nicht sein wie Johannes. Wir müssen die Leute nicht bekehren. Wir müssen die Leute nicht überzeugen. Wir müssen nur Licht sein. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Leucht in deiner Umgebung. Sing. Freu dich. Sei lustig. Genieße das Leben. Und wenn du das Leben genießt, dein Leben gestaltest, du wirst sehen, was dabei passiert. Und da wirst du sehen, wie Menschen sagen, du, das, was sie haben, das will ich auch haben. Leider Gottes ist das nicht mehr in dieser Welt so. Aber früher, vor Jahren, bei vielen Christen, die wurden eifersüchtig, der Ungläubigen. Das, was sie haben, das will ich auch haben. Heutzutage haben die meisten Christen gar nichts, außer Religion. Weißt du, wir müssen aufhören, Religion zu spielen. Wir müssen wieder echt werden. Konsequenz des Glaubens. Wenn wir Kinder des Lichts sind, du strahlst, du leuchtest, du bist vergnügt, eine Kerze strahlt für sich selbst. Leuchtet nicht für die anderen. Leuchtet für sich selber. Funkelt für sich selbst. Wer von Jesus redet, redet von dem Licht, sagt hier beim Johannes. Nicht von sich selbst. Er sagt, ich bin nur die Stimme eines Predigers in der Wüste, das dem Herrn den Weg bereitet. Er redet von dem, den Gott gesandt hat, den Gott senden wird. Und so bekennt sich zu Gott. Und weil er sich zu Gott bekennt, bekennt sich Gott auch zu ihm. Das ist die Konsequenz des Glaubens. Wenn du das tust, was Gott von dir erwartet, was normal ist, was sich gehört, dann tut er das auch, was sich gehört, was normal ist, was du brauchst. In Jesus ist keine Finsternis, Jesus verschleiert nichts. Er ist echt, kein falsch. Konsequenz des Glaubens, sei echt. Sei echt. Sei echt. Jesus ist kein Gauner und kein Betrüger, legt die Leute nicht rein, manipuliert nicht, ist kein Scheinheiliger. Er ist echt. Konsequenz des Glaubens ist echt sein. Echt sein. Johannes war echt. Er sagt, ich will nicht sein, ich bin nicht der Prophet. Ich bin nur die Stimme eines Predigers in der Wüste. Du wirst das, was du sein solltest, echt sein. Wenn du ein Strauch bist, sei ein ganzer Strauch. Sei echt. Gott legt die Menschen nicht rein. Gott dient den Menschen, wo er kann. Jesus hat gedient den Menschen. Deshalb ist es so wichtig, sei im Willen Gottes. Und du wirst nichts falsch machen. Aber da muss man zuerst mal hinkommen, bis man im Willen Gottes ist. Du musst dir keine Gedanken machen über die anderen Leute, über die Obrigkeit, über die Politiker, über die Gesellschaft. Die wird vergehen. Glaub mir das. So schnell, wie sie gekommen ist, so schnell wird sie auch vergehen. Heute vergeht die Gesellschaft schneller, als du denkst. Dinge verändern sich so rapide. Nichts ist älter wie eine Zeitung von gestern. Weißt du, die ersten Christen, die haben sich Gott untergeordnet. Das hat Konsequenzen. Wenn du mit Gott gehst, du wirst nicht Obrigkeitshörer sein. Da können sie kommen, lesen sie Römer 13, vergiss es. Das steht im ganz anderen Zusammenhang, Römer 13. Ich habe nicht die Zeit dafür, darüber zu sprechen. Aber weißt du, die ersten Christen, sie haben den Kaiser nicht angebetet, sie haben den Herrn angebetet. Sie haben vor dem Kaiser keinen Knicks gemacht und sie haben keine Rose dem zu Füßen gelegt. Sie haben Jesus angebetet. Unser Herr ist Jesus. Das hat Konsequenzen. Und die meisten sind dann gleich geköpft worden, weil sie den Kaiser nicht angebetet haben. Es hat Konsequenzen. Wenn du den Kaiser nicht anbetest, die Obrigkeit nicht anbetest, dich vor der Obrigkeit nicht verbeugst. Für sie war Jesus der Herr. Der König aller Könige. Die Majestät. Preis Gott. Wahre Christen lassen niemand über sich herrschen, außer Gott. Und das ist so wichtig. Das ist Konsequenz des Glaubens. Und sie wissen ganz genau, so wie Petrus und Johannes bei dem Hohen Rat, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch nicht den Frommen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist Konsequenz des Glaubens. Die wurden geschlagen. Aber wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Können uns schlagen, können uns totschlagen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Und wir werden von Jesus reden und wir lassen uns nicht das Maul verbieten und lassen uns keinen Maulkorb aufsetzen. Wir werden von Jesus reden. Es gibt keinen anderen Namen, kein anderes Heil als Jesus Christus. Und du siehst, die ließen sich nicht von Menschen beherrschen, kontrollieren. Du sollst dir keine Gedanken machen, was passiert dann? Gott wird schon dafür sorgen. Was passiert dann, wenn du Gott die Ehre gibst? Gott wird für dich streiten. Und unser Petrus liegt im Gefängnis und schläft und da kommt der Engel und befreit ihn nachts. Eine wunderbare Befreiung. Wenn Gott will, dass du lebst, dann wirst du sogar den Kaiser überleben. Die Regierung überleben. Guck mal, Daniel. Daniel war ein Mann Gottes. Wie viele Könige hatte 3 große Herrscher hatte überlebt? Lies mal Daniel-Buch. Jesus kam uns zu erlösen, nicht vom Joch der Römer, sondern vom Joch der Pharisäer und Schriftgelehrten. Mach das, mach das, mach das, mach das. Vorschriften. Wer Gott gehorcht, braucht keinen Katechismus. Wer Gott gehorcht, braucht keine Kommentare. Der weiß in seinem Inneren, was sich gehört und was sich nicht gehört. Viele Menschen, die sind nur menschenhörig, das Joch der Pharisäer und Schriftgelehrten. In Lukas Kapitel 11, Vers 46 sagt Jesus, er sprach aber, weh euch Schriftgelehrten, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten und ihr selbst rührt nicht einmal den kleinsten Finger. Ihr belastet die Menschen. Weißt du, das hat Konsequenzen. Wenn du Jesus nachfolgst und eine ganze Sache mit Jesus machst, du lässt dich nicht von Leuten belasten. Von Schriftgelehrten belasten, von Pharisäern belasten. Viele predigen falsche Botschaften und das merken sie nicht einmal. Sie predigen Judaismus, irgendwelche Gesetzlichkeit oder irgendwelche Religion, aber sie predigen nicht das Heil der Menschen. Jesus kam uns zu erlösen, Halleluja. Das hat Konsequenzen. Wenn nicht Jesus drin ist, danke, wir wollen es nicht. Wird Jesus damit verherrlicht? Danke, wenn es nicht, dann wollen wir nicht. So, Jesus hat uns mit Gott versöhnt, das Werk ist getan, das Gesetz ist erfüllt. Es gibt keine weiteren Forderungen, aber du siehst, überall, wo Paulus hinkam, da kamen die Juden und haben die Christen den Kopf verdreht. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst noch Moses verehren. Ihr müsst das Gesetz halten. Ihr müsst den Sabbat halten. Lauter Werkgerechtigkeiten. Und was? Paulus musste so kämpfen gegen diese Judaisten, die rummarschierten durch die Lande und Christen den Kopf verdrehten. Der Himmel ist offen. Du musst nur noch eintreten und das Reich Gottes annehmen und das Reich Gottes verwirklichen. Und nicht irgendwelche Gesetzesdinge tun. Das Heil annehmen, Jesus vertrauen, dich für Jesus entscheiden und weitergehen. Punkt machen hinter der alten Geschichte. Wir müssen nur noch in Jesus bleiben, Johannes 15. Und wenn wir in ihm bleiben, so bringen wir viel Frucht. In all den Gemeinden, die Paulus gründete, da wurden die Leute erschüttert und versucht wieder zurückzuholen. Glaub mir, der Teufel versucht dich mit allen möglichen Tricks zurückzubringen. Sabbat halten. Dich beschneiden lassen. Oder wieder an Israel denken, Israels Feste und dergleichen. Der ganze Zirkus ist nicht mehr nötig. Wir brauchen kein Gesetz mehr. Wir haben das Gesetz der Liebe und das Gesetz der Liebe ist größer als das mosaische Gesetz. Ihr müsst nicht mehr beschneiden lassen, hat Paulus gesagt. Wer beschnitten ist, soll das bleiben. Das ist jetzt egal, die Sache geht weiter. Die Konsequenz des Glaubens ist, dass wir nicht mehr zurück müssen, sondern vorwärts. Nicht mehr zurück. Und nicht mehr zurückschauen. Der Hund frisst, was er ausgespuckt hat. Und was wir einmal ausgespuckt haben, das wollen wir nicht mehr haben. Was wir einmal erledigt haben, wollen wir nicht mehr haben. Das Alte hat uns nichts mehr zu sagen. Das Alte darf uns gar nicht mehr interessieren, ob es jetzt Religion ist, ob es jetzt die Welt ist, das Heidentum ist oder was weiß ich. Wir sind erlöst. Und wir müssen uns nicht nochmals irgendwelche Lasten auflegen lassen. Du, das hat Konsequenzen. Du wirst manche Leute verprellen und verärgern und wütend machen, so wie die hohen Priester und Geistlichen damals. Die blinden Blindleiter, die werden ärgerlich. Was? Moses ist doch ein großer Mann gewesen. Aber Moses hat selber gesagt, der Herr wird nach mir einen Propheten erwecken, der ist größer als ich und den soll die hören. Die Juden haben es nicht kapiert, um was es geht. Jesus wurde erweckt. Ein Prophet größer als Moses. Wir müssen nicht mehr in die Vergangenheit zurück. Das hat Konsequenzen. Wie haben die früher gemacht? Deshalb hat Gott auch verboten, wir sollen keine Archäologie betreiben und fragen, wie haben die Heiden, die Nation, das früher da ihre Götter verehrt, wie hat der Gott geheißen? Zeus, Jupiter, Re? Oder wie sonst noch? Uns darf die alte Geschichte nicht mehr interessieren. Wir sind abgeschlossen dieser Welt. Jesus ist unser persönlicher Erlöser. Und wer das begriffen hat, der hat einen ganz anderen Lebensstil. Der führt ein Leben anderer Art. Und die Konsequenz des Glaubens ist, du bist befreit von Sünde, befreit von deiner Vergangenheit, von deinen Fehlern, von deinem Versagen. Niemand hat mehr ein Recht zu kommen und sagen, denk dran, was du da getan hast damals. Vor Gott bist du perfekt. Ich sage, vor Gott bist du perfekt. Natürlich musst du hier noch Lehrgeld bezahlen. Verstehst du, wer gesoffen hat und seine Leber kaputt gemacht hat, der muss den Preis bezahlen. Oder Drogen genommen hat, der muss den Preis bezahlen an seiner Gesundheit, an seinem Körper. Aber der Körper bleibt hier eines Tages. Und du bist bei Gott und hast einen gesunden Körper, mit einer gesunden Leber. Jesus sagte den Menschen immer wieder, und das ist die Konsequenz des Glaubens, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Knallhart. Der hat nicht gesagt, probier mal. Vielleicht kannst du aufstehen. Machen Sie mal einen Schritt. Nein, es war immer in Befehlsform. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Weißt du, was das heißt? Wenn Gott dich erlöst, wenn du Gott begegnest, wenn die Kraft Gottes in dir wirkt, dann musst du das Wesentliche tun. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, damit der Wille Gottes geschieht hier auf Erden. Damit das Reich Gottes sich verwirklicht und manifestiert. Hier müssen wir die Täter werden. Wir hören das Wort und jetzt müssen wir tun. Es hat Konsequenzen. Ich muss es ausleben. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird nicht gepredigt, das Wort Gottes wird ausgelebt. Wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir das tun, was Jesus mal den Leuten gesagt hat. Und das, was er damals den Leuten gesagt hat, das gilt auch heute noch. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das gilt nach der Taufe. Vor der Taufe musst du nichts halten. Aber nach der Taufe lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Deshalb, ich sage gar nicht vor der Taufe, was du alles tun musst, was alles noch auf dich zukommt. Das wird der Heilige Geist dich lehren. Dein Leben lang noch, die nächsten 40 Jahre, wird der Heilige Geist dich lehren, was noch dran ist, was noch kommt. Weißt du, der Heilige Geist überwältigt uns nicht, dass wir, oh, wenn du auf einmal alles hörst, dann wirst du gar nicht mehr wollen, dich bekehren und deine ganze Sache mit Jesus machen. Dann wirst du sagen, bitte verschont mich mit diesem ganzen Zeug. Aber der Heilige Geist lehrt Tag für Tag. Dann bist du in der Schule Gottes und der Heilige Geist ist ein Gentleman und er zeigt dir, um was es geht. Der Glaube hat Konsequenzen und Auswirkungen und Gott verfolgt einen Zweck dann in deinem Leben, dass er dich immer näher ans Ziel bringt, immer besser auf den Weg stellt, dass du immer perfekter wirst, jeden Tag. Du bist schon vollkommen. Durch Jesus Christus bist du vollkommen und vollendet, aber du musst jetzt noch wachsen. Ein Kind, das zur Welt kommt, ist vollkommen, aber es kann noch nicht sprechen, noch nicht laufen, noch nicht arbeiten, noch gar nichts. Nur noch schreien und in die Windel machen. Und Mist machen, das ist der Mensch. Vor der Bekehrung oder bei der Bekehrung, aber er ist vollkommen. Der ist vollkommen. In Philipper Kapitel 3, Vers 10 betet der Apostel Paulus, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das ist so sein Wunsch. Ihn möchte ich erkennen. Die Erkenntnis Gottes hat Folgen. Du erkennst plötzlich Jesus mehr und mehr in deinem Leben. Und es ist Gnade. Es ist Gnade. Immer mehr. Du bekommst eine ganz neue Einstellung, eine ganz neue Denkweise, eine ganz neue Haltung. Und dann geht es dir wie den Aposteln am Schluss nachher, wir können es nicht lassen, macht was ihr wollt, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Weil es so reell ist. Und das hat Konsequenzen. Wenn du einmal die Realität gesehen hast, dann können die Leute kommen und erzählen, was die wollen, was du betastet hast, was du selbst erlebt hast, wo du selbst dabei warst. Das kann dir niemand nehmen. Das kann jemand, wenn du Babytaufe hast, kann jemand kommen und sagen, sie sind gar nicht getauft. Oder sie sind getauft. Du weißt es nicht. Aber jetzt, wenn du ins Wasser selber reingestiegen bist und nass geworden bist, weißt du, ich bin getauft. Mit mir ist was passiert. Ich habe mich bekehrt. Ich habe neues Leben begonnen. Jetzt, nach der Taufe und nach der Hingabe und nach der Hinwendung an Jesus Christus, nachdem du Ja zu Jesus gesagt hast, jetzt kommen die Hausaufgaben. Und weißt du, was jetzt die Konsequenzen des Glaubens sind? Hör mir gut zu und schreib auf, denn du wirst wahrscheinlich nicht alles sofort tun können. Jetzt musst du anfangen zu vergeben. Zu vergeben. So wie Gott dir vergeben hat, so musst du jetzt anfangen zu vergeben, denn vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Jetzt musst du anfangen zu vergeben, das ist die Konsequenz des Glaubens. Gott hat dir alles vergeben, alle Schuld erlassen, jetzt bist du dran, dass du den Leuten die Schulden erlässt. Jetzt musst du dich versöhnen, mit was weiß ich, mit wem, Ex-Mann, Ex-Frau, mit den ganzen Exen. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Jetzt müssen wir unsere Geschichte aufarbeiten, unsere Stube entmisten, unsere Altlasten entsorgen. Ich muss es. Gott hat mir vergeben. Da gibt es keine Diskussion. Aber jetzt muss ich, was vor mir liegt, was hinter mir liegt, ist vergeben. Aber wo ich jetzt davor stehe, das muss ich erledigen. Ich muss die Sache lösen und mich lösen lassen, wo ich mal festgelegt habe. Weißt, Gott hat deine Dummheiten vergeben, wo du dich da festgelegt hast. Nie werde ich das tun und hast doch getan. Dein Gelübde gebrochen. Jetzt musst du das loslassen, was du gebunden hast. Was du nicht loslässt. Da heißt es in Jesaja 58, Vers 6. Das ist aber ein Fassen, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückt hast. Reiß jedes Joch weg. Jetzt musst du lösen. Gott hat dich aus der ägyptischen Sklaverei befreit, aber jetzt musst du andere befreien, die du noch belastet, deine Sklaven. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Unrecht, was ist das? Treuebruch. Heuchelei, Lüge, das ist Unrecht. Betrug, Täuschung, Veruntreuung. Löse jetzt, wo du Leute betrogen hast. Löse damit. Jetzt müssen wir das Unrecht wieder gut machen. Gott hat uns die Schuld vergeben. Keine Diskussion und keine Frage. Aber jetzt bist du an der Reihe, Ordnung in deinem Leben zu bringen. So gut wie möglich. Du wirst nicht alles gut machen können, aber das kannst du dann Gott überlassen, was du nicht gut machen kannst. Aber das, was du kannst, was in deiner Macht steht, dafür bist du verantwortlich, weil Gott dir alles vergeben hat. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, die du belastet hast, die du versklavt hast, die für dich tanzen mussten nach deiner Pfeife. Joch ist ein Bild für Gewohnheit. Jemand macht dir eine Gefälligkeit und den machst du abhängig. Morgen wieder und übermorgen wieder. Und machst du deinem Sklaven. Lass los, sich immer bedienen zu lassen. Fang an, du zu dienen. Gott hat dir die Vergangenheit in der unsichtbaren Welt vergeben. Aber du musst in der sichtbaren Welt die Dinge ordnen. In der unsichtbaren Welt gibt es keine Diskussion mehr. Aber hier unten, auf dieser Erde, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Da sind wir jetzt verantwortlich, dass ich aufräume und die Geschichte wieder neu schreibe in meinem Leben. In der sichtbaren Welt, im Jetzt und hier im Heute, muss ich was tun. Was es auch immer ist. Man kann vieles hier nicht ungeschehen machen und so tun, das ist alles in Ordnung mit mir. Ich habe niemand was zuleide getan. Du denkst, aber wenn du dich hinlegst und anfängst zu schlafen, dann kommen diese Gestalten, diese ganzen Gesichter, die Horrorvisionen, die Albträume, die Teufel und die Dämonen. Und viele Leute, die sagen, der Teufel verfolgt mich. Das ist nicht der Teufel, der dich verfolgt, das sind deine Sünden, die dich verfolgen. Weißt du, du kannst nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Mir ist alles vergeben, Halleluja, Lob und Dank. Es ist, aber jetzt muss ich vergeben. Und Frieden stiften. Die Frieden stiften, die Frieden machen, die werden Friedenskinder und Gotteskinder heißen. Viele Christen vergessen, hier in ihrem Leben Ordnung zu bringen. Die denken, das ist alles schon in Ordnung. Nein, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wie heißt es in der Bibel, wer gestohlen hat, der soll nicht mehr stehlen und soll dem geben und soll es mit seinen Händen arbeiten, damit er den Bedürftigen geben kann. Er soll das Gestohlene zurückgeben, soweit es kann. Weißt du, viele Leute haben gelernt, das Organisieren. Weißt du, was es ist? So mitgehen lassen, mitlaufen lassen. Weißt du, nach meiner Bekehrung, ich bin Gott so dankbar, dass Gott mich gelehrt hat. Ich habe keine Bibelschule da zu der Zeit gehabt und gar nichts, keine große, meine Gemeinde hat das nicht gepredigt. Ich war in einer normalen Gemeinde, die keine Geistesgaben, gar nicht, all diese Dinge nicht hatten. Aber plötzlich, mein Schraubenschlüssel fing an zu sprechen. Ich bin gestohlen. Nimm die Bohrmaschine in der Hand. Ich bin gestohlen. Alles, was ich hatte, war gestohlen. Weißt du, ich habe in der Firma gearbeitet, Werkzeugbau. Und weißt du, alles, was ich so gebraucht habe, habe ich irgendwie mal mitgehen, ließ ich mitgehen. Organisieren, nennt man das. Oder habe ich damals genannt. Verstehst? Und ich weiß, was das bedeutet. Plötzlich kannst du jeder Schraubenschlüssel, alles ist irgendwie gestohlen. Ich bin gestohlen. Du, die Gegenstände fangen an zu predigen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Dein Bleistift fängt an zu predigen. Ich bin gestohlen. Dein Kugelschreiber, ich bin gestohlen. Die Klamotten, die du trägst, du fragst dich, warum juckt das alles und warum kriege ich Ausschlag? Ich bin gestohlen. Ich kann dir Lieder singen. Ich weiß aus der Seelsorge, was es ist. Und dann passierte in meinem Leben, ich konnte nichts mehr machen. Alles ist bei mir gestohlen. Und das Schlimme war dabei, mein Chef war in derselben Gemeinde, wo ich war, war sogar Ältester, hat 5 Mädels gehabt. Und ein paar haben mir gefallen von diesen 5. Verstehst du? Und jetzt muss ich wohl oder übel zu ihm gehen und sagen, du, ich habe deine Firma beklaut. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe gebetet, 3-mal Anlauf genommen, das 3. Mal habe ich Augen zugemacht, einen Knopf gedrückt und gesagt, Herr, sowieso, ich habe ein Problem. Da sagt er, Johannes, was ist dein Problem? Ich sage, komm mal raus, mach den Kofferraum auf. Da sagt er, das ist alles von unserer Firma. Da sagt er, genau, das ist mein Problem. Aber ich bin jetzt Christ geworden. Und du weißt ja, ich bin ja getauft, bin in der Gemeinde dort bei euch und so weiter. Ich will Ordnung machen und ich kann diese Dinge nicht mehr in die Hand nehmen. Die predigen mir, ich bin gestohlen. Dann sagt er, die Flex und das und das und das gibst du so nach und nach im Werkzeug Ausgabe ab. Ich werde dem Lagerverwalter sagen, dass du das nach und nach zurückbringst. So, nicht auf einmal, nach und nach bringst du es zurück. Und das andere kannst du alles behalten. Ich bin losgefahren auf den nächsten Parkplatz. Habe gesagt, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Meine Schuld ist vergeben. Ich habe jetzt noch die Dinge in Ordnung zu bringen. Da gehe ich mal einen Tag mit der Flex, mit der Bohrmaschine und was weiß ich, mit welchem Gerät noch in die Verwaltung, in der zum Lagerhaus und gebe die in der Werkzeugausgabe ab. Aber ich wusste, ich bin frei. Ich bin frei. Und das ist die Ursache, warum viele Menschen nicht frei sind. Sie haben mit ihrer Geschichte nicht abgerechnet. Ihre Geschichte nicht in Ordnung gebracht. Da gibt's noch andere Sachen. Weißt du, du hast vielleicht mit jemandem gezankt und gestritten? Das ist nicht ungeschehen. In der unsichtbaren Welt ist alles festgehalten. Es sind nicht die Amerikaner, die alles festhalten. Der liebe Gott hält alles fest. Und das speichert er für die Ewigkeit. Es sei denn, du bittest ihn und er löscht es. Verstehen wir es? Das hat Konsequenzen. Du kannst nichts ungeschehen machen. Es gibt nichts, denn wenn etwas gesündigt wird, du weißt es, Gott weiß es und den, wo du Schaden eingerichtet, weiß es auch. Und vielleicht noch ein paar andere mehr. Viele Christen, sie leben mit negativen Dingen zusammen und wundern sich, warum passiert mir in meinem Leben nichts. Sie belügen sich selber, spielen sich selber was vor, leben mit einer Lüge weiter. Bauen dann ihr ganzes Leben auf eine Lüge weiter. Verstehst du, lass los, sagt die Bibel. Bring Dinge in Ordnung und rede mit Gott über diese Dinge. Und verdeck nicht und verheimlich nicht. Die Deutschen sind Spezialisten und Weltmeister im Verniedlichen, Verdecken, Verschleiern. Darüber redet man nicht, was da passierte nach dem Krieg und sonst noch. Redet man nicht mehr. Und dieses Verschweigen, das geht von Generation zu Generation, wird weiter. Und manchmal fragen sich dann die Kinder und Enkelkinder, was ist mit uns los? Mit uns stimmt was nicht. Wir sind verflucht. Aber dieses Verniedlichen, Verdecken, Verheimlichen, Konsequenzen des Glaubens, bringt dein Leben in Ordnung. Wenn du merkst, da ist was, bringt es Gott und sag es Gott. Und wenn es nötig ist, sag auch den Menschen, du hör mal, ich habe dich reingelegt. Ich habe dich betrogen. Ich habe dir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Die ganze Wahrheit wäre die und die. Und meistens, wenn wir was sagen, wir wissen sowieso gar nicht, ist das die Wahrheit? Das haben wir gehört und einfach weiter verbreitet. Es ist genauso, wenn du hier einen Sack voller Feder nimmst und auf dem Leopold verstreust und nachher hinterher einsammeln willst, das kannst du gar nicht mehr einsammeln. Der Wind hat sie zerstreut. Und wisst ihr, die schlimmsten Sünden der Gläubigen, der Christen und der Menschen sowieso, sind die Zungensünden. Weißt du, nicht nur Zungenreden, sondern die Zungensünden. Eines der letzten Gebote heißt es, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Über deinen Nächsten, über das und über das, über das. Niemand verleumden, niemand richten, niemand verdammen, niemand beleidigen, niemand kränken. Wie du in den Wald rausrufst, so kommt es zurück. Konsequenzen des Glaubens ist, dass du dieses Echo-Gesetz unterbrichst und nicht mehr weiter funktionieren lässt. Weißt du, in den Alpen, da kriegst du 4-5 Mal das Echo zurück. Jesus sagt, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Überleg einmal, das ist nur fein ausgedrückt. Du Dummkopf, Trottel, Arschloch. Das hört man, Land auf, Land ab, das ist heute in der Jugend populär, verstehst du? So redet man draußen in der Welt. Und weißt du, was das heißt? Beleidigung der Majestät. Jeder Mensch ist ein Original Gottes. Der ist das höllischen Feuer schuldig. Wer andere erniedrigt durch Wort und so weiter, wird selbst erniedrigt. Und zwar von Gott. Viele können ihre Zunge nicht in Zaum halten. Deshalb diese ganze Stallsprache. Konsequenz des Glaubens, dass ich meine Zunge kontrolliere. Die Bibel sagt sogar, wir sollen keine Narratei-Dinge reden. Also wir dürfen Witz machen. Und ich freue mich über jeden Witz, der sauber und anständig ist. Aber es gibt dumme Witze, beleidigende Witze, andere schlecht machen. Wenn du lachen willst, lach über dich selber und lass die anderen in Ruhe. Konsequenz des Glaubens, fang an anständig zu reden. Du willst einmal im Dienst Gottes treten. Weißt du, das ist wichtig für deine Heiligung. Ich rede ja zu Christen heute Nachmittag oder zum großen Teil. Du willst ja einmal im Dienst Gottes treten, dann musst du lernen, königlich zu reden. Würdevoll, majestätisch, diplomatisch. Verstehst du, sauber reden, wie ein König, achtungsvoll. Meine Bibel sagt, der eine achtet den anderen höher als sich selber. Warum? Weil er eine Majestät ist. Jeder Mensch ist eine Majestät. Auch wenn er noch so klein ist. Er ist ein Fürst. Die Konsequenz des Glaubens. Ich möchte noch weiter fortfahren. Es gibt eine ganze Menge, was hier aufgeräumt werden müsste. Die okkulten Sünden. Da, wo du Satans Dienst in Anspruch genommen hast, durch Wahrsagerei, Horoskop, Kartenlegen und allen dummen Zeug da, was da war, Geistheiler. Viele Menschen kommen gar nicht aus diesem Teufelskreis raus, weil sie so verstrickt sind. Sie bekehren sich und denken, es ist alles in Ordnung, aber du musst was vorher erst bereinigen. Ich erzähle immer wieder hier ein Beispiel. Gerade bei okkulten Sünden, da musst du diese okkulten Sünden mit Namen aussprechen, damit du frei wirst. Damit du frei wirst. Esoterik, Spiritismus, Magie. Welcher Form auch immer, weiße Magie und schwarze Magie, alles, beides ist schlimm genug. Und da erzähle ich den Leuten und sage, guck mal, früher war das so, heute ist nicht mehr so aktuell und up-to-date, aber früher war das zu meiner Zeit, als ich anfing zu predigen, habe ich gesagt, guck mal, das ist so, ein junges Mädchen, 18 Jahre, macht Führerschein, kauft sich ein Auto, geht zur Bank, kriegt ein Darlehen und lernt irgendwo unterwegs einen jungen Mann kennen und dieser Mann sagt, du, ich bezahle dir deine Schulden, aber du musst mir sagen, wo du Schulden hast, wo du Kredit genommen hast. Und wir müssen, Geschwister, Jesus sagen, unserem Bräutigam, wo wir Schulden haben, wo wir Satans Dienst in Anspruch genommen haben. Das ist die Konsequenz des Glaubens. Ich muss Jesus sagen, mein Jesus will alle meine Rechnungen bezahlen. Hier habe ich den Teufel in Anspruch genommen, seine Dienste. Es hilft nicht. Die deutsche Bank oder welche Bank auch immer wird immer die Raten fordern, bis die letzte Rate bezahlt ist. Ihn interessiert nicht, dass du jetzt Christ heißt. Die Bank interessiert nicht mehr, dass du Christ bist. Die will ihr Geld zurückhaben. Aber Jesus würde sofort bezahlen, wenn du nur wüsste, wo du Schulden hast. Deshalb sagt Jesus, wo du Satans Dienst in Anspruch genommen hast. Und das passiert, das muss unter Seelsorger passieren, unter Zeugen. Dann du löst dich von der Macht der Sünde. Und die Sünde hat keine Macht mehr über dein Leben. Wenn die Sünde einmal bekannt ist, hat die Sünde keine Macht mehr über deinem Leben. Der Teufel schon gar nicht. So, der Teufel vergisst nichts. Gott weiß, wo du reingefallen bist. Der Heilige Geist zeigt dir. Der zeigt dir nicht auf einmal. Weißt du, so nach und nach. Wo du jemanden betrogen hast, wo du was vergessen hast. Eine ganz schlimme Sache ist, du hast ein Versprechen abgegeben und das Versprechen nicht eingehalten. Die Bibel sagt, bezahle dein Gelübde. Und wie viele Versprechungen hast du gemacht? Viele haben sich Bücher ausgeliehen, Sachen ausgeliehen und nicht mehr zurückgegeben. Verstehst du? Das ist nämlich Diebstahl. So vieles. Weißt du, Gott ist nicht kleinlich, aber Gott will, dass wir in unserem Leben aufräumen, dass wir unser Versprechen, die wir gegeben haben, ich komme, verstehst du, eine Person steht 3 Stunden an der Haltestelle und wartet auf dich und du kommst nicht, weil du vergessen hast und hinterher entschuldigst dich nicht einmal. Und dann wunderst dich, dass die Person nicht mehr gut gesonnen zu dir ist und fragst, was ist da los? Da ist Spannung in der unsichtbaren Welt und die Spannung in der unsichtbaren Welt wirkt sich auf die irdische Welt aus. Dann wunderst dich, dass dieser Kerl von dir nichts mehr wissen will oder dein Zeugnis nicht abnimmt. Du hast irgendjemand reingelegt. Ich werde nie vergessen, ich evangelisierte in Eppingen, das ist bei Heilbronn in einem Ortschaft. Und wir haben da Evangelisation und ich lade selber mit auf der Straße die Leute ein. Und dann gebe ich jemand so einen Zettel in der Hand, guckt an, sagt er, ist der Herr sowieso auch bei Ihnen? Sagte ja, der arbeitet sogar in der Gemeinde mit. Dankeschön, behalten Sie den Zettel, ich will nicht zu Ihnen kommen. Ich werde nicht zu Ihnen kommen. Sage ich, wie bitte? Nur weil der bei uns in der Gemeinde ist? Wie heißen sie? Ich habe noch den Namen aufgeschrieben. Dann am Abend bei der Evangelisation frage ich dann den Bruder, kennst du sowieso? Ja, aber der geht mir immer aus dem Weg. Der geht mir immer aus dem Weg. Da ist irgendetwas. Bin ich in der Gemeinde, verlässt er die Gemeinde, wo ich bin, und dergleichen. Also der geht mir immer aus dem Weg. Und dann habe ich gesagt, was ist da gewesen? Weiß ich nicht, kann ich euch beide mal zusammenbringen? Weißt du, wo der wohnt? Ja, ich weiß, wo der wohnt. Das ist einer meiner Nachbarn. Dann, das kam raus, als sie so 8 bis 10 Jahre alt waren, haben sie etwas gemacht und er hat ihn um 80 Pfennig betrogen, dieser eine Bruder. Und um diese 80 Pfennig, die haben angehalten bis zum 60. Lebensjahr. Geht aus dem Weg, verstehst du? Was 80 Pfennig bewirken können, das ist eine bittere Wurzel und diese bittere Wurzel wächst auf und du wunderst dich, der will mit mir nichts zu tun haben. Frag dich selber, warum der mit dir nichts zu tun hat, denn das ist ein Grund wahrscheinlich. Vielleicht sind nur 80 Pfennig. Und da hat sich gemerkt, und dann habe ich gesagt, du willst Christ sein und du willst Christ sein. Ich sei beide Christen, wollte ja Christen sein, wollte ja beide in den Himmel sein. Was denkst du, was man tun sollte? Und dann habe ich den Bruder, der gerade bei mir in der Gemeinde war, um die 80 Pfennig betrogen hat, den anderen. Ich habe gesagt, Bruder, ich denke, das ist wichtig, dass du hier in Ordnung bringst, die Sache. Dann sagte ich, ich gebe dir alles, was du willst. Kannst du mir vergeben? Und dann haben die zwei Herren geweint. Sagt er, du, ich bin dir aus dem Weg gegangen, weil ich mit so einem Lügner und Betrüger nichts zu tun haben wollte. Die haben geweint. Und die haben sich versöhnt. Und der eine hat, gerade der andere hat Geschwüre gehabt. Verstehst du? Nur weil er sich geärgert hat über den einen. Du wunderst dich, warum der andere so krank ist, dein Bruder, deine Schwester. 80 Pfennig. Wegen 80 Pfennig eine Ewigkeit aufs Spiel zu setzen, verrückt. Der Glaube hat Konsequenzen. Ich will dir nicht ein so leichtes Leben machen. Ja, wir kommen alle in den Himmel. Nein, wir müssen schon einen Preis bezahlen dafür. Schnell weiter, ich muss nachher noch nach Hause. Naja, wisst ihr, das ist auch so die Konsequenz des Glaubens. Ich predige hier, sage euch hier Amen und muss gleich meine Frau pflegen. Der nächste Schritt. Das ist meine Hausarbeit. Und das ist nicht einfach manchmal. Nur nebenbei. So. Wir müssen weiter Gott fragen, was ist die Konsequenz meines Lebens, meines Glaubens? Ein wesentlicher Teil der Konsequenz des Glaubens ist, dass wir vor Gott gerecht gemacht worden sind. Und wir müssen uns gerecht halten und gucken, dass andere jetzt durch uns gerecht gemacht werden. Jesus hat mich gerecht gemacht und jetzt muss ich andere zu ihrem Recht verhelfen. Als Gerechter, den Ansehen, dem hat auch Jesus alles vergeben. Vergib dem, wie Gott dir vergibt. Rechne nicht so an, sei nicht so wie dieser Schalksknecht in der Bibel, der sagt, zahl mir zurück. Und was sagt die Bibel? Du kommst aus der Hölle nicht mehr raus, bis du nicht den letzten Cent bezahlt hast. Und du kommst bei den Folterknechten. Warum gerade viele Christen leiden, und zwar Christen nach der Bekehrung, die haben sich bekehrt. Und dann plötzlich bekommen sie alle möglichen Anwandlungen. Da kommen sie zu den Folterknechten, weil sie dem nicht vergeben und dem nicht vergeben und dem nicht vergeben und jenem nicht vergeben. Du kommst zu den Folterknechten und dann wird's gespannt. Du wirst Daumenschraube angesetzt. Ein wesentlicher Teil ist also, dass du andere gerecht werden lässt. Vergibst, komm runter auf, komm, die Welt vergeht, was soll ich da, mich damit ein paar 80 Cent, 80 Pfennig. Was soll ich mich da rumquälen mit diesen paar Groschen? Weißt du, Gott will keine Opfer, Gott will Gehorsam. Vergiss deine Opfer. Der Gerechte muss anderen Menschen gegenüber ein Opfer bringen. Ich vergebe dir. Ich vergesse dir, was da war. Oder ein Stück weiter, nicht nur das, sondern was ist der vernünftige Gottesdienst? Weißt du, der vernünftige Gottesdienst ist nicht, Opfer zu bringen. Wir brauchen das Opfer, damit das Reich Gottes gebaut wird, damit wir unsere Miete bezahlen können. Aber was ist der wahre Gottesdienst? Die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen, Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist vor Gott, dem Vater im Himmel, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich selbst unbefleckt in dieser Welt erhalten. Also sich die Hände nicht schmutzig machen. Wer Gemeinschaft mit Gott hat, Der wird an den Armen nicht vorbeigehen. Der wird an den Einsamen nicht vorbeigehen. Der wird an den Verletzten nicht vorbeigehen. Denk an diesen barmherzigen Samariter. Der wird bei den Geringsten nicht vorbeigehen. Der wird Menschen helfen können, wo er helfen kann. Der wird Menschen helfen, wo er kann. Der wird sich nicht hängen lassen. Der wird die Menschen nicht hängen lassen. Wenn du helfen kannst und dies, da ist eine Not und ich kann helfen, dann sollte ich helfen. Nicht immer kannst du und nicht immer musst du. Aber wenn du kannst. Und du siehst, da verhungert vor deiner Tür jemand, dann bricht das Brot mit den Hungrigen. Die Gemeinschaft des Glaubens hat Konsequenzen. In 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir im Lichte wandeln, du lebst im Licht Gottes, das hat Konsequenzen. Du willst Christ sein, dann musst du auch wie Christ leben, wie Christus sich benehmen oder den Namen abgeben. Es war ein Dissident beim Alexander den Großen, der wurde geschnappt, weil er von der Armee weglief und wurde vom Alexander jetzt hingestellt. Alexander, normalerweise ein Dissident, wird umgebracht, getötet, ist nicht wert, dass er überhaupt noch weiterlebt. Und dann fragt Alexander, wie heißen Sie? Alexander. Und dann sagt, hören Sie auf, entweder legen Sie sofort den Namen Alexander ab oder Sie benehmen sich wie Alexander. Du bist Christ. Entweder legst du den Namen Christ ab oder du benimmst dich wie ein Christ und bist kein Dissident. Hier, Johannes 1 noch, wenn wir im Lichte wandeln, sagen wir Gemeinschaft untereinander. Weißt du, was das heißt? Christen haben Gemeinschaft untereinander. Josef suchte seine Brüder, David suchte seine Brüder, auch wenn seine Brüder ihn als Sklaven verkauften und beim David seine Brüder an ihn nicht glaubten, aber er suchte seine Brüder. Das hat Konsequenzen. Guck mal, ohne David wäre der Krieg ganz anders ausgegangen, aber David ging auf den Goliath zu und der hat ihnen geholfen. Du hast eine Aufgabe für deine Brüder. Josef hatte eine Aufgabe für seine Familie. Die Familie wäre verhungert und verreckt, wenn Josef nicht nach Ägypten gegangen wäre und dort auf diesem Pharaonenthron wäre und Brot gehabt hätte, die Fülle. Jesus fragt den Petrus, liebst du mich? Und der Herr Jesus fragt auch dich, und das hat Konsequenzen. Wenn du Jesus liebst, das hat Konsequenzen. Stärke deine Brüder oder Schwestern auch. Stärke deine Brüder. Gemeinschaft mit Gott führt uns immer zu Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, im Dienst, an den Bruder. Wir müssen Realisten sein. Wir müssen Realisten sein, Leute. Nicht nur Phantasten, Schwärmer. Zurück auf den Boden, auf den Teppich. 1. Johannes 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand. Braucht da niemand kommen, ich habe Gott gesehen. Niemand hat Gott gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Vers 20, 1. Johannes 4. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Ganz einfach. Ganz einfache Lösung. Du musst lernen, deine Brüder, Schwestern zu lieben, auch wenn sie ganz anders sind wie du. Glaube hat Konsequenzen. So viele Kinder, wie Gott im Himmel hat, so viele Brüder und Schwestern habe ich. Verstehst du das? Schwarz und weiß und gelb und grün und blau. So viele Kinder der Vater im Himmel hat. Meine Freunde kann ich mir aussuchen, aber meine Brüder muss ich so nehmen, wie sie kommen. Verstehen wir es? Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, denn ich sehe, denn die Liebe Gottes manifestiert sich in unserem Bruder, in unserer Schwester, dass du sie trägst, geduldig bist, sie so nimmst, wie sie sind. Und denk 1. Korinther 3, 13, was Liebe ist. Die Konsequenz des Glaubens ist 1. Korinther 13, die Liebe eifert nicht, die Liebe zürnt nicht, die Liebe macht das nicht, die Liebe macht das nicht. Was alles so die Liebe ist. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie hatten nicht zu wenig Bibelwissen. Ihr großes Problem war, sie hatten zu wenig Liebe. Das war das Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie hatten keine Liebe. Und in der Endzeit wird die Liebe bei vielen erkalten, Ungerechtigkeit überhand nehmen. Und nach jeder Bekehrung, nach jeder Hinwendung zu Jesus, geht es nicht zu sehr um die Göttlichkeit. Du bist Kind Gottes. Es geht um die Menschlichkeit. Nach jeder Bekehrung geht es um die Menschlichkeit, nicht um die Göttlichkeit. Mensch werden, Menschen annehmen wieder, Gott dienen den Menschen gegenüber. So viel es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Du kannst nicht mit allen Leuten Frieden haben, musst es auch nicht. Aber so viel es an euch liegt, das sind die Konsequenzen des Glaubens. Gott kennen, das ist die eine Seite. Und diese Wahrheit auszuleben, ist die andere Seite. Gottes Erkenntnis, das ist nur Kopfwissen, ist es sehr wichtig, dass du es weißt und verstehst und so weiter. Aber wer da weiß, Gutes zu tun, Jakobus 4, Vers 17, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Du weißt, da ist jemand im Hunger, jemand hat Schmerzen, jemand ist im Gefängnis, jemand hat irgendein Problem und du könntest helfen und du tust es nicht, du versündigst dich. Kannst noch so fromm sein und beten, ja, ich bete für dich. Aber Gott hat nicht nur Gebet dir befohlen, sondern tu was, sei Täter des Wortes. Der Heilige Geist sagt in deinem Herz was. Die Liebe ist erst stark, erst kraftvoll und so weiter, wenn das Wissen ausgelebt wird. Das ist ganz einfach. Das, was du hier im Kopf hast, muss hier im Herzen umgesetzt werden und dann mit den Händen, denn die Hände sind ein Auswuchs des Herzens, die wachsen aus dem Herzen raus, links und rechts. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, er ist für uns auferstanden, damit er in uns lebt. Glaube wird erst konkret und anschaulich und handfest in der Auferstehungskraft. Jesus lebt in mir, das will der Heiland. Das will Jesus. Das und das und so weiter. Du musst immer fragen, was würde Jesus tun? Der Heilige Geist, die Hilfe Gottes und so weiter, macht uns zu Überwinder, dass wir ja unseren inneren Ego überwinden und sagen, ich mache das, weil Jesus es will. Nicht, weil die Gemeinde das erwartet und nicht, weil die Gesellschaft das erwartet, weil Jesus es will. Und nicht, weil die Bibel das mir so sagt. Nein, weil Jesus es will. Wir müssen weg von der Bibel und von all den menschlichen Einrichtungen und Institutionen weg. Der Heilige Geist sagt uns etwas und ich tue das, was Jesus will. Die Konsequenz des Glaubens ist, dass ich das Böse überwinde. Römer 12, Vers 21. Das Böse mit dem Guten überwinde. Die schlagen mich, ich streichle. Verstehst du, das ist Kunststück. Das ist die große Kunst. Man muss unterscheiden, was hier gesagt wird. Das Böse mit dem Guten zu überwinden. Nicht den Bösen, der das tut, sondern der Böse, der das veranlasst zu tun. Der Teufel. Mit dem Guten, der Gute, der in mir wohnt, ist Jesus Christus. Mit Jesus den Teufel überwinden. Das meint diese Bibelstelle hier. Der Teufel, der das Böse verursacht, der Menschen zwingt, böse zu sein. Der Teufel, der die Menschen reitet. Der Mensch kann oft nicht dafür. Der Sünder kann oft nichts dafür, dass er Sünder ist. Und wir müssen den Urheber der Sünde bekämpfen. Und nicht das Problem. Die Sünde ist es, die Leute verderben, sagt die Bibel. Wir kämpfen jetzt nicht mehr gegen das Übel, sondern gegen den Urheber des Übels, den Teufel selber. Und das ist überwindet, die Konsequenz des Glaubens. Du wirst den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Und das muss so sein in unserem Leben. Wir müssen die Sünde wie der Teufel das Weihwasser hassen. Ob er das macht, weiß ich nicht, aber trotzdem sage ich es. Wir machen weiter. Da, wo Jesus aufgehört hat. Jesus hat den Starken überwunden. Er hat den Sieg vollbracht und jetzt müssen wir den Sieg weiter verwirklichen. Vergeben. Wir sollen die Dämonen vertreiben, sagt Jesus. Das ist der Rest der Teufel, das der Rest des Bösen im Menschen. Das sollst du vertreiben. Epheser 2, ich will nicht das Ganze lesen, aber Vers 1 und folgende Versen. Epheser 2. Auch ihr wart mal tot durch eure Übertretungen und Sünden, indem ihr früher gelebt habt nach der Art und Weise dieser Welt oder den Mächtigen. Der Luft herrscht, nämlich unter dem Geist, der in dieser Zeit am Werk ist, unter den Kindern des Ungehorsams. Also wir waren auch einmal unter der Herrschaft Satans. Unter ihnen habt auch ihr, wir alle eins dafür, ein Leben geführt in Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und so weiter. Wir haben unser Ego ausgelebt. Aber jetzt hat Gott uns reich gemacht an Barmherzigkeit. Verstehst du, jetzt können wir auch den verstehen, der noch nicht so weit ist, der jetzt erst gerade angefangen hat, mit Jesus zu gehen. Weißt du, viele haben vergessen, dass sie auch mal Babys waren. Dass sie auch mal Kinder waren und Krach gemacht haben. Das haben wir vergessen. Auch ihr wart mal in Sünde, waren tot in der Sünde und so weiter. Doch Christus hat euch lebendig gemacht. Durch die Gnade Gottes sind wir jetzt Kinder des Gehorsams geworden. Und das ist Konsequenz des Glaubens. Auch ihr wart mal so. Und jetzt benehmen wir uns anders, als wir früher uns mal benommen haben. Durch den Glauben und den Gehorsam Gott gegenüber werden wir zu Instrumenten Gottes, die gegen das Böse eingesetzt werden. Wir stürzen die Macht des Bösen und sagen, nein, wir machen das nicht. Wir machen genau das Gegenteil. Die hassen uns, aber wir lieben sie. Wir tragen sie, versuchen sie zu verstehen. Wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben, aber wir lassen es gelten. Wir versuchen, wenn es möglich ist, das Böse zu verhindern. Das werden wir tun und das tue ich auch. So viel es an euch liegt, das Böse aufzuhalten, zu verhindern oder zu blockieren, das Böse aufzuhalten, den Menschen sagen, tut das nicht, sie zu warnen, gehört auch dazu, Konsequenz des Glaubens. Wir sollen das Böse über den Bösen, den Teufel, den Übeltäter überwinden. Das Böse. Wie macht man das? Indem man Gott alle Zeit für alles dankt. So, zuerst mal, sehr schwierig. Indem man Gott alle Zeit für alles dankt. Weißt du, dieses Überwinden ist, dass ich für alles mal Dankeschön sage. Das Gute und das Schlechte. Dass ich weiter am Reich Gottes baue, dass ich weiter Gott die Ehre gebe, dass ich weiter positiv gestimmt bleibe, dass ich weiter nicht gegen Gott murre und sage, Gott, warum lässt du mir das zu? Warum muss ich das alles durchmachen? Kannst du nicht andere Leute suchen? Indem ich bei Gott mich nicht beklage und nicht bei Gott klage und nicht negativ reagiere, was auch immer ist. Weißt du, das ist, wie man das Böse überwindet. Und da ärgert sich der Teufel, dass du dich nicht ärgerst. Das ist nämlich der Grund. Der Teufel ärgert sich, weil du nicht dich ärgerst, sondern sagst, danke Jesus. Danke Jesus. Indem du vergibst und nicht vergilzt und Gott die Rache überlässt. Einfach, dass du stille bist und Gott streitet dann für dich. Du wirst verblüfft sein, wie Gott für einen kämpft, wenn du stille bist. Wenn du dich nicht aufregst, da arbeitet die Zeit für dich, die Umstände. Gott ist, du musst nur Gott die Verteidigung überlassen. Das ist Überwinderleben, Leben. Aber du musst stehen. Ich überlasse jetzt Gott alles. Der Vater weiß. Überwindung ist eine Konfliktbewältigung. Die Leiden, einfach eine selbstverständliche Folge des Lebens nehmen, das ist normal. Alle Menschen müssen leiden oder werden leiden. Alle werden alt, alle haben irgendwo ein Zipperlein. Wir hören auf die innere Stimme und wir tun das, was wir tun können. Und was wir nicht tun können, das lassen wir. Gehört auch dazu, dass wir gelassen sind. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören Gott. 1. Korinther 6, Vers 19. Wir sind Gottes Eigentum. Gott verfügt über uns. Und da ist es egal, was jetzt in meinem Leben passiert. Das ist die Konsequenz des Glaubens. Ich lasse Gott alles zu. Und Gott nutzt auch unser Leid, um sich zu verherrlichen. Das wollen viele nicht wahrhaben. Gott benutzt auch unsere Schwierigkeiten, um sich zu verherrlichen durch dich und mich. Denn wir sind zur Verherrlichung Gottes jetzt mit der Bekehrung hier auf dieser Erde. Lazarus ist zur Verherrlichung Gottes, zur Verherrlichung Jesu gestorben. Menschen des Glaubens kämpfen gegen den Teufel und den geplanten vorzeitigen Tod. Weißt du, Christen versuchen, den anderen Menschen das Leben zu verlängern, so gut wie möglich, durch Pflege, durch Fürsorge und. Indem sie den Leiden beistehen, die Hungrigen speisen. Matthäus 25, da heißt es, Jesus, ich war nackt, ich war bloß und so weiter. Und das, was ihr den Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Wir sind gegen Krieg. Also ich bin ganz entschieden gegen Krieg, welcher Form auch immer. Gegen Waffenproduktion und Waffenvertrieb. Ich bin gegen Krieg und ich werde alles einsetzen, was ich kann mit meiner Stimme. Weil wir wollen den Menschen das Leben verlängern. Das ist unser Auftrag. nicht nur das Leben zerstören. Das Leben ist schnell zerstört. Menschen, die glauben, predigen das ewige Leben, ein Leben nach dem Tod. Das mache ich in meinen Predigten. Wir bekämpfen den Todesgeist, versuchen den Menschen das Leben so angenehm wie möglich zu machen, auch wenn es schwierig ist. Seelen dem Tod zu entreißen, das ist unser Auftrag, die Konsequenz des Glaubens. Wir verlängern das Leben und wir beerdigen die Toten. Wir legen die Toten ganz bewusst in der Hand. Ich halte da eine Predigt in Neukölln in einer Kapelle. Der Pastor kommt raus und ich gehe rein und sage so, Mensch, du bist auch hier und dienst hier. Sagt er, ja, weißt du, sonst würde keiner die Toten beerdigen. Unser Auftrag ist auch, die Toten beerdigen, damit die Menschen nicht wie Hunde begraben und verscharrt werden. Unser Auftrag ist es, das war ein wesentlicher Auftrag im Alten Testament, die Toten zu beerdigen. Wir legen bewusst die Leiche in der Hand Gottes, denn der Teufel stritt auch um den Leichnam Moses. Und wir sprechen ein Gebet, ein Vater unser, und legen die Menschen in die Hand Gottes. Klingt komisch für manche, aber wir machen das ganz bewusst. Selbst wenn er das ganze Leben nicht geglaubt hat, aber wir legen den Körper in der Hand Gottes. Was Seele ist, geht zu Gott, Geist geht zu Gott, aber der Körper bleibt hier. Und das machen wir ganz bewusst, das mache ich ganz bewusst. Hunderte von Berlinern, die nicht in die Gemeinde hier gekommen sind, aber die habe ich beerdigt. Und ich mache ganz bewusst, Atheisten wie Christen, lege in der Hand Gottes. Denn ich muss, der Teufel, der muss die Rechnung verdorben werden. Deshalb sind wir auf dieser Welt. Die Rechnung zu verderben. Da geht die Rechnung nicht auf. Wir beerdigen die Menschen und achten darauf, dass sie unter die Erde kommen. In 2 Minuten. Selbst wenn ich manchmal nur als Gast bei einer Beerdigung bin, und ich möchte auch euch sagen, wenn ihr bei der Beerdigung seid irgendwo und die Leute sind nicht Christen, dann seid ihr so tapfer und sagt, Vater, in deine Hände lege ich die Seele des Verstorbenen. Jesus sagt, meines Geist befehle ich in deine Hände, Vater. Verstehst? Das ist unser Auftrag. Ob wir das glauben oder nicht, die Konsequenz, dass wir an ein Weiterleben nach dem Tod glauben. Das ist die Konsequenz, dass wir nicht ratlos stehen in Bezug auf Ewigkeit. Wir haben die Auferstehung in uns, Christus in uns. So was auch immer ist, der Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird. Und das, da kannst du ganz tapfer kämpfen. Also wenn du Langeweile hast und nichts zu tun hast, geh auf den Friedhof, besuch die Beerdigung der einzelnen Leute, oder selbst wenn die nicht Christen sind. Geh hin und da kannst du Missionar sein. Du musst nicht predigen und lauter Gottes Namen ausrufen. Nur einfach im Grab stehen. Vater, in deine Hände lege ich die Verstorbene oder den Verstorbenen. In deine Hände. Die Seele wird dir die Hände küssen in der Ewigkeit. Ich sage es dir, nicht zu viel. Die wird es küssen und wird sich bedanken. Jemand hat meinen Körper in die Hände Gottes gelegt. So, wir haben eine Antitod-Theologie. Antitod-Theologie. Wir haben den längeren Atem, wir halten aus, wir freuen uns auf die Belohnung des Herrn Jesus Christus. Wir wissen, das Reich Gottes kommt, die Reiche dieser Welt wird vergehen. Und wir haben Antitod-Theologie. Die Liebe ist stärker als der Tod. Das ist nämlich, was diese Antitod-Theologie ist für mich. Wir lieben weiter und wir werden unser Leben über den Tod hinaussehen. Die Liebe ist stärker als der Tod. Menschen, die du liebst, die wirst du im Himmel wiederfinden. Menschen, die du liebst. Deshalb hasse niemand. Hass ist vom Teufel. Und der Teufel möchte, dass du den hast und gegen den was hast und den nicht magst. Fang an, die Leute zu lieben. Auch wenn die böse sind, auch wenn die nicht merken, ich liebe in deinem Herzen. Fang an zu lieben. Glaube hat Konsequenzen. Wir lieben den Menschen in den Himmel hinein. Im Himmel sind nur Liebende. Keine Streithammeln. Und niemand, der sich zankt und streitet. Im Himmel sind nur Liebende. Preis Gott, die Konsequenz des Glaubens ist, dass du in Gott bleibst und mit der Treue Gottes rechnest und wartest, dass Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Das ist die Konsequenz des Glaubens. Du machst weiter, auch wenn du nichts spürst, dass du bei der Treue Gottes bleibst und weißt, der Heilige Geist ist bei mir und er bleibt bei mir ewiglich. Du hältst dich an Gott, auch wenn es krampfhaft ist. Und sagt, ich dränge mich, oh Heiliger Geist, hilf mir, ich will mich an dir festhalten, auch wenn ich nichts spüre jetzt im Augenblick. Und dann bist du bereit, alles auf eine Karte zu setzen und das Ziel zu erreichen. Die Konsequenz des Glaubens ist, dass du deine Erstgeburt nicht aufgibst, das, was du von Gott bekommen hast, dass du festhältst bis zum Schluss. Und den Menschen, die in deiner Umgebung sind, die schutzlos, hilflos sind, dass du ihnen dienst mit der Gabe, die du von Gott bekommen hast, in aller Schwachheit. Dass du ihnen dienst, ohne zu verdienen. Und dass du anfängst, deinen ursprünglichen Auftrag zu erfüllen. Weißt du, der ursprüngliche Auftrag des Menschen war, den Garten zu bebauen und zu bepflanzen und zu pflegen, den Garten Eden. Und jetzt bekehrst du dich und jetzt kommst du in deine Berufung wieder hinein und das heißt Reich Gottes. Dein Leben hat einen Zweck, wenn du das Reich Gottes anfängst zu bebauen und zu bepflanzen und zu vergrößern und Menschen einzuladen zum Reich Gottes und das Reich Gottes in dir sich zu entfalten. Plötzlich bist du so ein richtiger Zypresse oder Tannenbaum oder was weiß ich. Du gedeihst und du entwickelst dich in der Herrlichkeit Gottes. Du sollst nicht abstoßend sein, sondern anziehend sein. Die Konsequenz des Glaubens ist, dass du anziehend bist, einladend bist. Preis Gott. Bist erlöst zu einem Zweck. Lass uns aufstehen und lass uns den Herrn preisen, den Herrn anbeten. Vater, ich danke dir, dass wir über die Konsequenzen des Glaubens gesprochen haben. Man kann viel reden, aber du möchtest es offenbaren, um was es gerade besonders jetzt in diesem Augenblick bei uns geht, was dir am wichtigsten ist, was dir am Herzen liegt, Vater. Zeig uns, was die Priorität aus deiner Sicht ist, Herr Jesus, für unser Leben heute und jetzt und hier. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Wahrheit sehen und die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Halleluja, wir wollen vollwertige Kinder Gottes sein, Überwinder sein, wir wollen dir dienen und dich groß machen, Herr Jesus. Vater, ich danke dir in Jesu Namen für diesen Abend, für diesen Gottesdienst und lass, dass dein Wort weiterläuft und weiter das ausbaut, was hier gesagt wurde, dass weiter das ergänzt wird durch den Heiligen Geist, was hier nicht gesagt wurde, dass wir die Wahrheit finden. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.